einem Sonntagmorgen bringt jeder von Ihnen seine persönlichen Dinge mit, die ihn bewegen. Ich habe gerade vorhin noch gesehen, dass zwei aus unserer Mitte einen Ärger hatten und gerade da drüben noch ihr Auto beschädigt haben. Und da kreist nun unser ganzes Denken um unsere persönlichen Ärgerlichkeiten. Und das ist unsere Bitte, dass heute Morgen der Morgenglanz der Ewigkeit uns einen neuen Blick gibt und vertreibt durch deine Macht unsere Nacht. Wir wollen miteinander vom Lied 349 die ersten drei Verse singen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir wollen mit ihm reden. Herr Jesus Christus, hinter uns liegt eine Woche mit all dem, was uns dort beschäftigt hat, was uns dort umgetrieben und belastet hat. Und wir können all das Zurückliegende jetzt nur bei dir niederlegen. Es war so viel Unvollkommenes und auch Falsches und Unrechtes darin. Und wir bitten dich, bring du gerade, was wir verdreht haben. Mach du richtig, was wir falsch gemacht haben, weil du der Herr unseres Lebens sein musst und weil du der Herr dieser Welt bist. Und wir wollen heute von dir eine ganz neue Ausrichtung haben. Bei dir allein ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gib du uns heute durch dich einen ganz neuen Anfang, auch für die Woche, die vor uns liegt. Auch für all das, was uns jetzt an persönlichen Sorgen und Nöten bewegt, dir dürfen wir das in der Stille sagen, weil du alles weißt und uns durch und durch kennst. Herr, höre jetzt, was jeder von uns dir persönlich sagen will. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Wir haben heute als Predigttext den Hiskia, 2. Könige 18, und das ist doch ein so langer Abschnitt, dass ich einen Teil jetzt in der Schriftlesung lesen will. Im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi eine Tochter Zacharias, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Das ist ja in der Geschichte der Könige eine ganz seltene Ausnahme, dass das von einem König in Jerusalem gesagt werden konnte. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien, das war also diese Tributzahlung, die er immer leisten musste, und ward ihm nicht mehr untertan. Er schlug auch die Philister bis nach Gaza und seinem Gebiet von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Und nun überspringe ich ein Stück Geschichte, wo erzählt wird, wie das Nordreich von den Assyrern eingenommen wird. Machen Vers 13 weiter. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachisch und ließ ihm sagen: Ich habe Unrecht getan, zieh weg von mir, was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia dem König von Juda 300 Zentner Silber auf und 30 Zentner Gold. So gab Hiskia all das Silber, das sich im Hause des Herrn und in den Schätzen des Hauses des Königs fand. Zu derselben Zeit brach Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel des Herrn und das Goldblech, das er selbst hatte, darüber ziehen lassen und gab es dem König von Assyrien. Wir wollen jetzt dieses Lied des Glaubens von Paul Gerhard singen. 295. Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. Die Posaunen spielen uns einen Vers vor. Leider ist das Lied wegen seiner Melodie nicht so oft gesungen bei uns. Und es gehört auch von seinem Text her und dann auch von der Melodie zu einem der ganz schönen Lieder unseres Gesangbuches. 295, die Verse 1, 2, 4 und 5. Die Posaunen spielen also einen Vers jetzt zuerst allein voraus. Es fällt einem da die Auswahl der Liedverse immer schwer, wenn ich da den sechsten Vers sehe. Lass dich dein Elend nicht bezwingen. Halt an Gott, so wirst du siegen, ob alle Fluten einhergingen. Dennoch musst du oben liegen. Das bezieht sich ja auf diese Gestalt des Hiskia. Was war das für ihn? Hinter dieser Abmachung mit dem König von Assyrien standen ja ganz komplizierte diplomatische Aktivitäten, so wie ein Kissinger jetzt in Moskau Verhandlungen führt oder dann im Nahen Osten versucht, ein Land nach dem anderen zu überreden, und endlich hat man den Preis vereinbart, den der Frieden eben kostet. Wissen Sie, wie es dann weitergeht? Der König von Assyrien sandte den Tartan, nachdem alles bezahlt war, und den Rabsaris und den Rabschake von Lachisch zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach Jerusalem, und sie zogen hinauf. War alles umsonst. Und als sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teichs, der an der Straße bei dem Acker des Walkers liegt. Das war die verwundbarste Stelle von Jerusalem. Wenn sie kein Wasser mehr hatten, wenn dort der Feind saß, waren sie verloren. Und sie riefen nach dem König, da kamen zu ihnen heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs und der Rabschake sprach zu ihnen, sagt doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten, da jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird? So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen. Oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist er es denn nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt und zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbeten? Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse schenken, ob du überhaupt die Reiter dazu stellen kannst. Wie willst du denn zurücktreiben, auch nur einen der geringsten von meines Herrn Untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Waage und Gespanne willen. Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Es kommt der Hohn eines Heiden. Der Herr hat mir's geboten, zieh hinauf in dies Land und verdirb es. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias und Schebna und Joach zum Rabschake, rede mit deinen Knechten Aramäisch. Denn wir verstehen's und rede nicht mit uns Hebräisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Die letzte Demütigung bleibt ihnen nicht erspart. Aber der Rabschake sprach zu ihnen, hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Herrn saufen? Da trat der Rabschake hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach, hör das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. Das ist die Macht des Menschen, der sich stolz wähnt. So spricht der König, lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien. Schließt Freundschaft mit mir, kommt zu mir heraus, so soll jedermann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Land gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht. Der Herr wird uns erretten. Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, Hena und Iwa? Wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Damals war das Nordreich Samaria schon völlig zerstört, wo einst Ahab und Isebel wirkten. Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten, antwortet ihm nichts. Da kamen der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebna, und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rabschake an. Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schebna samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu den Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott. und straf die Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So erhebe dein Gebet für die übrig gebliebenen, die noch vorhanden sind. Herr, weise du uns durch dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, dass Religion Opium fürs Volk sei, das hat nicht Karl Marx erst entdeckt. Das ist ein Satz, der von Anfang der Menschheit durch die Köpfe geht. Der Rabschake, der Obermundschenk und Mann im Generalstab des Königs von Assyrien ruft es ja spottend hinauf, wie da oben die Soldaten auf der Mauer von Jerusalem stehen. Lasst euch nicht vertrösten auf den Herrn. Lasst euch doch nicht vertrösten. Das ist kämpferischer Atheismus. Bei uns gibt es ja in unserem Lande, ich meine seit 30 oder 40 Jahren, keinen kämpferischen Atheismus mehr. In unserem Lande gibt es vielmehr einen praktischen Atheismus. Und das ist ein großer Unterschied. Dazu gehört es, dass man das Christentum überhaupt nicht angreift. Im Gegenteil, alle Menschen wissen über die Lehre des Christentums mehr oder weniger Bescheid. Aber zwischen dem Leben klafft und zwischen dem Glauben klafft eine ganz, ganz tiefe Kluft. Wenn man nur daran denkt, an die Gestaltung unseres Lebens, an die Frage von Lüge und Wahrheit, an die ganzen ethischen Fragen, dann muss man sagen, es ist ja gerade so, dass die Menschen allmählich schon empfinden, das Leben widerspricht dem Glauben, das geht ja gar nicht mehr zusammen. So kann man ja gar nicht leben. Und wenn man die gehetzten und gejagten Menschen unserer Tage, wir gehören ja selber dazu, ansieht, da kann man noch christliche Worte im Munde führen, aber wo ist denn die Geborgenheit des Glaubens? Wo geschieht denn das, dass einsame Menschen heute Frieden finden in Gott? Man kann christliche Sprüche haben, man kann Kirchen haben, ein ganzes Volk kann den Namen Christ tragen und man kann doch längst innerlich losgelöst, gottlos sein. Das ist praktischer Atheismus. Das war schon zu Zeiten des Hiskia so. Das ist gar keine neue Erscheinung. Und deshalb möchte ich einfach hier aufzeigen, was Hiskia in solch einer Zeit tut. Drei Dinge möchte ich hier erwähnen und herausgreifen. Das erste, was ich nennen will, alles oder nichts. Alles oder nichts. Damals war das öffentliche Leben Israels durchdrängt von Religion. Wenn man da von Atheismus gesprochen hätte, hätte er nur gesagt, ja, spinnst du oder wie kannst du das sagen? Schau's doch an. Es gab keinen Kaufvertrag, den man machen konnte, ohne dass man Gott beschworen hätte. Das ganze öffentliche Leben war durchdrängt von religiösen Formen. Überall auf den Bergen hatte man religiöse Gebäude erstellt, waren Tempel errichtet worden. Es war eine äußerst religiöse Zeit. Aber das kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine gottlose Zeit war. Und mir scheint manchmal, dass der kämpferische Atheismus die Fronten viel klarer macht, weil ich weiß, wie der andere denkt. Aber es ist doch die schlimmste Not, wenn unter dem Gewand des christlichen Glaubens der Atheismus vordringt und Menschen äußerlich noch in den Formen leben und doch längst den lebendigen Gott verloren haben. Und da war es die erste herausragende Tat des Hiskia, dass er die Religiosität seiner Zeit zerstört. Das heißt hier, er entfernte die Höhen, zerbrach die Steinmale, hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hat. Andere Leute mögen entsetzt sein und sagen, ja, geht's denen gar nicht mehr ums christliche Traditionsgut? Das ist doch noch ein Rest Religion, wenn die Menschen nur noch einen Gedanken an Gott haben. Und der Hiskia erkennt, nein, das ist Flucht. Alles oder nichts. Und er entscheidet sich statt dieser äußeren Form einer äußerlichen Frömmigkeit, einer äußerlichen Religion, nicht für Formen und nicht für Gewohnheiten und nicht für Traditionen, sondern für den lebendigen Gott. Er hing dem Herrn an. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so wie unter allen Königen von Juda seinesgleichen nicht gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote. Da ist ein Mann, der sagt, alles oder nichts. Es geht doch nicht darum, in einer Zeit, wo man beklagt und sagt, Gott ist so ferngerückt, ob man da noch Formen rettet. Die kann ich zerstören, wenn ich nur mit meinem ganzen Leben an Gott, dem lebendigen Gott, hänge. Mich wundert die Kühnheit, mit der Hiskia hier eine Scheidung trifft. Und man kann es nur von dort her verstehen, dass Menschen, die einmal vom Evangelium Gottes getroffen sind, eine genauso klare Entscheidung treffen müssen. Manchmal kreist unser Denken, auch unser religiöses Denken und unser Glauben, nur um so vordergründige Wünsche. Dann spielt sich das, was wir in unseren Predigten hier besprechen, gleichsam ab in der Frage der Lebensbewältigung. Wie kann ich meine Sorgen wegnehmen? Wie kann ich ein bisschen glücklicher werden? So wie man einen kleinen Rat gibt zum Leben, das ist ja schön. Aber das Ganze ist nur ein hausbackenes, kleinbürgerliches Niveau, um das mein Leben kreist und mein Glauben kreist, egoistisch um meine Frömmigkeit, ob ich ein bisschen mehr Befriedigung in meinem Leben empfinde, ist auch berechtigt, aber ist zu wenig. Der Hiskia war doch gepackt vom Evangelium Gottes, indem er merkt, Gott will aus meinem Leben Geschichte machen. Gott will durch mein Leben gestaltend eingreifen in diese Welt. Das hielt er gar nicht für möglich, dachte immer, er sei nur eine kleine Nummer. Aber dass Gott ihn beschlagnahmt, dass Gott aus ihm etwas machen will, das war der Grund, dass er sein Leben ganz diesem lebendigen Gott Israels anvertraut. Alles oder nichts. Es geht doch nicht um Religionen, es geht doch nicht um Christlichkeiten, es geht doch nicht um Formen. Es geht um den Gott, der durch mein Leben hindurch etwas wirken will. Manchmal habe ich Sorge, ob wir uns da überhaupt viel zu sehr damit befassen, dass wir sagen, das können Menschen heute gar nicht mehr hören, das Evangelium ist ihnen fremd geworden. Natürlich ist das ihnen fremd geworden, weil Menschen gar nicht mehr so weit denken können, weil sie sagen, nur wenn ich den morgigen Tag noch bewältige, und unser Gott will Menschen eine Botschaft bringen vom Leben, so wie ich sie heute zu Beginn des Gottesdienstes grüßen durfte. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ein Leben, das von der Ewigkeit herkommt und in die Ewigkeit einmündet. Die ganze große Weite, die man umfassen kann. Und wo Gott sagt, ich möchte noch einmal ganz neu ansetzen bei euch, die ich euch liebe und die ich euch tragen will durch dieses Leben hindurch. Und da können andere Menschen lachen und spotten und sagen, kann man eigentlich heute noch mit den Geboten Gottes leben? So ein wenig schwierig, nicht? Wahrheit sagen. Und kann man überhaupt, sind die noch für unsere Zeit? Und da ist ein Hiskia und er lebt das. Konsequent. Er hielt die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Ganz direkt, buchstäblich. Weil er entdeckt, da ist mir ja eine Linie gegeben, ein Lebensraum, wie der Jakobus sagt, das königliche Gesetz der Freiheit. Wie glücklich ist er? Andere sagen, so kann man nicht leben, weil sie Angst haben, dass in ihrem Leben ein bisschen ihre Praxis durcheinander geraten könnte. Und Hiskia stellt alles auf den Kopf, alles oder nichts, weil er sein Leben nur vor diesem Herrn leben will. Das Einzige, was für ihn das Leben noch lebenswert macht. Und das Zweite, er oder ich. Er oder ich. Der Rabschake hat ja gespottet, wie er dort an der Mauer von Jerusalem stand und hat den Hiskia ausgelacht und hat gesagt, was ist das für ein Vertrauen, das du hast? Wunderbar, wenn der kämpferische Atheismus die Alternative so klar herausstellt. Ich bin immer wieder glücklich, wenn die Pravda uns auch immer wieder so ein Zitat in die Hand gibt, wo wir Christen wieder merken, was wir eigentlich haben. Das ist aber ganz selten in unserer Zeit der Vernebelung und Verwirrung. Was ist das für ein Vertrauen, das du hast? Und dann weist er ja darüber und sagt, schau meine Armeen an. So wie heute einer sagen kann, ich glaube bloß, was ich anfassen kann. Ich bin Materialist. Das ist mein Glaube. Der Hiskia hatte die Front auch nicht so klar gesehen, lange Zeit in seinem eigenen Leben. Und ich muss das Ihnen doch nochmal ausholend erzählen, was ich Ihnen vorher vorgelesen habe. Ich habe ja formuliert als Thema Hiskia, der sich nicht unterkriegen ließ. Hiskia ließ sich auch unterkriegen. Zweimal. Das erste Mal haben wir es vorher gehört. Als die Städte um ihn her alle von Sanherib besetzt waren und die Assyrer dort mit ihren Truppen aufmarschiert waren, da verliert Hiskia seine Nerven. Obwohl er ein Mensch war, der ganz mit Gott leben wollte. Wir kennen das. Sein Vater Ahas hat ja entgegen dem Rat des Jesaja auch einmal einen ganz, ganz gottlosen Kompromiss gemacht und hat sich an die Feinde verkauft, weil er Gott nicht vertraut hat. Damals, als Jesaja das Wort rief, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Was Buber übersetzt, wenn ihr nicht vertraut, bleibt ihr nicht betreut. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Und jetzt wiederholt sich beim Sohn noch einmal das Gleiche. Und als die Assyrer heranrücken, ich möchte es mit den Worten von Paul Humburg sagen, der eine einmalige Auslegung über diesen Abschnitt geschrieben hat, da sagt Humburg, lasst mich mit meiner Fantasie das einmal ausmalen. Ich stelle mir das so vor, dass eigentlich Hiskia nur in den Tempel hinaufgehen wollte, um zu beten und seine Sorgen vor Gott niederzulegen. Und als er an diesen wunderschönen Tempeltüren vorbeigeht, denkt er, ach, das wäre ja auch eine Möglichkeit, sich die Feinde vom Hals zu halten. Und dann gibt er Befehl und dann werden diese Tempeltüren abgebrochen. Die gehörten ihm ja gar nicht, aber er war ja König. Und da verliert er sich in eine Geschäftigkeit und dann wuhlt er und dann schafft er, bloß um den König sich vom Hals zu halten, diesen, der dort mit seinen Truppen vor der Stadt liegt. Und Paul Humburg fragt und sagt, ist das nicht die Tragik so vieler Menschen, die einmal mit Gott angefangen haben, in jungen Jahren aufgebrochen sind und gesagt haben, alles oder nichts, ich möchte mein Leben mit Gott leben, ich möchte das Pfand in der Hand haben, dass ich ihm trauen kann. Und dann merken sie plötzlich gar nicht, dass sie vor lauter übereifrigem Angst haben, im Schlamassel plötzlich zu vorschnellen eigenen Lösungen kommen. Das kann ich doch selber machen, da brauche ich doch Gott gar nicht bemühen. Ich brauche doch nicht machen, als ob ich so verlassen, so arm, so elend wäre. Ich kann das doch selber. Und dann möchte man weiterfragen, ist das nicht die Not der Christen bis heute geblieben? Dass man Methoden und Wege ersinnt und schafft, es sind doch alle überschafft und müde, mit einer rührenden Hingabe, weil wir so viel zu tun haben und zu gar nichts anderes mehr kommen. Und das eine, was Gott geboten hat, dass man vor ihn treten soll und dass er ein Gott ist, der sich der Elenden erbarmt. Ach, ich möchte ihn doch gar nicht bemühen. Und dass das von uns noch viel grausamer ist, wo wir in der Mitte der Kirche unser Kreuz aufgerichtet haben, wo das dargestellt ist, dass Jesus sich verpfändet hat für unsere Armut, für uns verlorene Menschen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ach Jesus, es ist nicht nötig, ich kann es mal ganz allein machen. Ich komme schon selber durch, ich möchte mich mal bemühen, es wird schon gehen. Wie oft ist das eine ganze Linie durch ein ganzes Leben lang. Man möchte nicht gegen Gott sein, aber man ist längst von ihm geschieden und man wurstelt dahin in der eigenen Ohnmacht und man kann gar nicht, wenn man nicht den Mut hat, jetzt konkret alles auf den Herrn zu werfen und ihm zu vertrauen. Was möchte ich sagen? Es ist ein Glück. Darf man das sagen, ein Glück? Es könnte frivol klingen, dass der Sanherib ein so durchtriebener Schuft ist. dass er auch nach der Zahlung der 300 Zentner Silber und der 40 Zentner Gold nicht von der Stadt abzieht, sondern erst recht seine Belagerung beginnt, weil so in der Welt eben doch der Stärkere hantiert. Darf man das sagen, dass es das Glück unseres Lebens ist, nicht dass Gott in unserem Leben was macht, sondern dass manchmal unsere Nöte immer größer werden, obwohl wir mit aller Macht dagegen kämpfen, dass wir schier erdrückt werden. Und zum Schluss uns schier die Luft ausgeht, dass Leute sagen, wissen Sie, ich kann gar nicht mehr in die Kirche kommen, ich muss so furchtbar arbeiten, ich komme gar nicht mehr dazu. Das verstehe ich, dass man zum Schluss ganz fertig ist und gar nicht mehr merkt, dass man es bei Gott abladen darf. Ich halte es für einen ganz wunderbaren Weg, dass plötzlich auch noch bis Hiskia das so deutlich herauskommt. Hiskia, er oder ich? Du musst wissen, möchtest du dein Leben allein machen oder möchtest du es mit Gott machen? Es wird hier keiner da sein, der nicht sagt, ich möchte an Gott glauben. Das ist nicht die Frage. Sondern können Sie ihr Leben ohne Gott leben, dann brauchen Sie ihn nicht. Und wenn Sie mit Gott leben, dann kann es kein Stücklein geben mehr Ihres Lebens, das Sie ohne ihn machen können, oder Sie gehen unter, oder Sie werden hinuntergedrückt. An einer unscheinbaren Stelle hat es Hiskia gar nicht gemerkt, wo sein Glaube schier auf die Seite geschoben wurde. Noch ein letztes. Verloren oder gerettet? Ich habe drei Alternativen heute gestellt, die in dem praktischen Atheismus unserer Tage auch im christlichen Gewand vor uns stehen. Alles oder nichts. Er oder ich. Verloren oder gerettet. Noch einmal danken wir es dem militanten Atheismus der Assyrer, die das dort an der Stadtmauer so klar hinausgerufen haben und gesagt haben, Hiskia, es geht ums Überleben. Vielleicht sind sie vorher auch zusammengezuckt, wenn die derbe Soldatensprache hier noch einmal so wörtlich wiedergegeben wurde, wo die sagt, es geht doch nur darum, ob man leben kann. Und dann triumphiert die Macht der Welt, stolz im Protzen, schau her, hier ist Macht, hier kann man leben. Und die stampfenden Soldatenstiefel, wenn sie dröhnen, die zeigen, dass das Macht ist in der Welt. Und es gibt viele Mächte in dieser Welt, vor denen man sich beugen kann und mit denen man leben kann. Und die uns hohnlachend zusprechen, was habt denn ihr in eurem Glauben? Was hast du denn? Und lassen Sie sich doch nicht verführen, dass Sie sagen, doch, doch, wir haben schon ein bisschen was. Schauen Sie an, was die Christen bewerkstelligt haben in Jahrhunderten. Und schauen Sie an, wir sind doch auch ein wenig nette Menschen geworden. Nein, nein. Das, worauf wir pochen können, das ist unser Siegeszeichen, das Kreuz Jesu. Das wir hochhalten und sagen, dass Gott seinen Sohn für mich verbluten lässt, dass ich die Garantie habe, dass nichts mich von seiner Liebe trennen kann. Und wenn meine Sünden gen Himmel schreien, dann steht das von Gott her fest, dass er mich nicht loslassen will und dass ich mich in seiner Liebe bergen kann. Und da steht der Rabschake gegenüber mit seinem hohen lachenden Spott. Ich bin froh, dass er so klar gesagt hat, verloren oder gerettet. Und wir würden es ihm zurückrufen und sagen, genau, verloren oder gerettet, Rabschake? Es gibt eine Hölle und ich möchte nicht in die Hölle kommen. Und das ist die Frage, die wir an andere Menschen richten, ob sie gerettet sind. Im Licht der Ewigkeit ist mein Leben gewogen. Bin ich bei Gott oder bin ich nicht bei ihm? Hält er mich in seiner Hand? Ich kann mir viele Sicherheiten in meinem Leben zurechtlegen, an die ich mich klammere. Und sie werden doch alle zerbrochen. Als da Hiskia im Tempel vor Gott liegt und sich den Sack anzieht und vor Gott steht als der Arme und der, der nicht mehr weiter weiß. Und da Gott einfach bei seinem Erbarmen anruft, da geschieht ja in dieser Nacht das Unheimliche, dass Gott auch in dieser Welt Geschichte macht. Und dass dieser Sanherib seine Armee zurückrufen muss, weil in seinem eigenen Land ein Aufstand kam. Zufälle sind das. Komische Zufälle. Wenn einer sagen will, ich möchte mit Gott leben, aber das ist doch nur was für die Ewigkeit. Im Gegenteil, das fängt doch in dieser Welt an, dass ich meine Not, meine Probleme, meine Lebensgestaltung mit Gott lebe. dass auf einmal diese unheilvolle Kluft des praktischen Atheismus, den wir ja alle leben, überwunden wird, weil Leute sagen, ich möchte keine Kinder mehr erziehen, ich möchte keinen Beruf mehr ergreifen, keine Prüfung mehr machen, ohne dass ich das mit meinem Gott berede. Ich möchte keine Ehewahl treffen, ohne das mit meinem Gott zu entscheiden. Verloren oder gerettet, es hat doch nur einen Wert, wenn ich in der Hand Gottes leben kann. Denn da bin ich geborgen, da bin ich sicher, da bin ich behütet. Und dann auf einmal kann man es den gehetzten und gejagten Menschen unserer Tage zusprechen und sagen, es gibt in dieser Welt Geborgenheit, Heimat und Frieden, da wo man alles auf eine Karte setzt, alles oder nichts, er oder ich. Nicht auf Religion und nicht auf Kirchen und Konfessionen und Traditionen, sondern auf das Wort des lebendigen Gottes, der lebt und der mit ihnen Geschichte machen will, dem sie sich anvertrauen dürfen. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. Amen. Wir wollen aus dem Lied Gib dich zufrieden und sei stille 295 noch drei Verse singen. Die Verse 9 und dann 14 und 15. Lesen Sie die anderen Verse für sich daheim still durch, dass Sie sie lieb gewinnen. 295, 9, 14 und 15. Bevor wir beten, möchte ich doch Ihnen noch weitergeben, weil wir das in die Fürbitte einschließen sollen. Vorgestern hat Herr Professor Dr. Grüber aus Bangladesch an die Christoffel-Blinden-Mission telegrafiert, er ist ja der Leiter der ärztlichen Arbeit dort, erschütternde Not unter der Bevölkerung, Aufruf zur Fürbitte an alle Christen. 10 Krankenschwestern werden sofort benötigt. Ach Herr, unser Gott, wir leiden mit. Unter diesen ganzen Nöten dieser friedelosen Welt, wo Menschen zugrunde gehen, verhungert, gehöhnt und geschlagen werden, wo Menschen keine Gerechtigkeit finden und wo wir selbst keine Mittel haben, aus dem Vielen weiterzugeben, was du uns geschenkt und anvertraut hast, wo wir das nicht teilen können mit denen, die in Not sind. Herr, wir dürfen auch diese ganze Not jetzt vor dich bringen. Und wir dürfen dich darüber anrufen. Zeig du uns, was wir tun können. Und du bist ein Gott, der Wunder tut. Gib du dort in Bangladesch diesen Christen deine Weisheit und deine Kraft, dass sie Not lindern können und dass du ihnen aus deiner Fülle darreichst. Herr, segne auch die Gaben, die wir gegeben haben, dass sie etwas ausrichten dürfen zu deiner Ehre. Herr, du stellst uns selbst in unlösbare Aufgaben hinein, die wir mit unserer kleinen Kraft gar nie bewerkstelligen können. Herr, vertreib du uns das Protzen und das Rühmen und das Angeben, wo wir meinen, wir könnten das ohne dich tun. Wir danken dir, dass du es klargestellt hast. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir wollen mit deinem großen Schenken rechnen, mit deiner Ausrüstung, mit deinen Gaben, die du uns darreichst. In allem, was wir beginnen und anfangen, bei jedem Besuch, den wir machen, bei jedem Zeugnis, das wir von dir geben, bei unserer Berufsarbeit, in unseren Familien oder in der Einsamkeit, in der wir leben müssen. Herr, wir rechnen mit deinem großen Schenken und legen alles auf dich. Sorge du für uns. Dir befehlen wir unsere Gemeinde an, aber darüber hinaus unsere ganze Stadt, unser ganzes Volk und die ganze Welt. Gib doch, dass deine Christenheit noch einmal das Zeugnis so ausrichten darf, dass Menschen Vertrauen haben und dir glauben und dir folgen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch singen vom Lied Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, 511, den letzten Vers. 511. Wenn Sie eine Predigt für einen Kranken mitnehmen wollen, dann können Sie das unserer Mesnerin sagen oder Herrn Werner. Das können wir immer machen. Wir heben Sie auch eine Zeit lang auf, wenn Sie später oder in irgendeiner bestimmten Situation etwas brauchen, einen Zuspruch oder jemand anderes weitergeben wollen. Unsere Veranstaltungen, auf die ich Sie noch hinweisen will, von der kommenden Woche: Wir haben am Dienstag Seniorendienstag um 15 Uhr, wir trinken miteinander Kaffee. Wir wollen besonders denen, die im Ruhestand sind, aber auch sonst, wer Zeit hat, einfach die Freude bieten, dass wir einfach Zeit voreinander haben an diesem Nachmittag. Ich lese aus den Lebenskindheitserinnerungen von Josef Eberle, aller Tage morgen, ein paar Dinge vor. Wir haben noch eine Andacht dann und wir machen sonst auch allerhand Nettes miteinander. Dienstag 15 Uhr, abends um 20 Uhr Bibeltraining, Römer 12 ist jetzt dran. Nächsten Sonntag haben wir das Reformationsfest. Das Thema unserer Predigt ist Josia, ein Mann echter Reformen. Josia, ein Mann echter Reformen. Das passt zum Reformationstag. Wir sind bestimmt nicht konservativ, dass wir alte, falsche Wege fortführen müssten. Genau, es geht um Reformen, aber um echte Reformen. Unser Opfer heute, das nehmen wir für das Albrecht-Bengel-Haus. Wir wollen ja auch hier mit Werken in unserer Nähe verbunden sein. Es sind jetzt 105 Studenten, die zu dieser Gemeinschaft gehören, im neuen Semester insgesamt. Manche studieren auch außerhalb von Tübingen, aber die doch diesen Grundsätzen und diesen Leitsätzen sich angeschlossen haben. Und wer hätte das gedacht, dass in kurzer Zeit dieses Werk so groß wird? Beten Sie für dieses Werk. Und es ist ein Vorrecht, dass wir da mithelfen dürfen, dass hier Prediger für die kommenden Jahre ausgebildet werden, die für die Gemeinde das Wort Gottes so auslegen können, dass Menschen viel stärker an Gott gebunden werden. Das bewegt uns und das ist uns wichtig. Vielen Dank für alle Ihre Gaben. Im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir das Abendmahl, wo uns Jesus in einem Zeichen stärken will im Glauben. Gerade für angefochtene Leute ist das wichtig. möchte hier noch weitergeben. Fräulein Frieda Schmücking ist verstorben im Alter von 79 Jahren. Ich wurde darum gebeten, dass ich das weitergeben soll. Sie wohnte ja früher in der Sonnenbergstraße und war jetzt nach Holzminden gezogen. Wir nehmen auch hier Anteil. Und nun lasst uns um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.